Von wann ab hat Jesus bewusst unter dem Wohlgefallen Gottes sich unter den Fluch des Gesetzes gestellt? Von der Krippe bis ans Kreuz. Hat er sein ganzes Leben unter den Fluch, den gerechten Fluch gegen alle Sünde und gegen alles Widergöttliche gestellt? Antwort: Ja. Und so lebt in Hiob hier was? Die Gesinnung Jesu Christi. Und wir, liebe Geschwister, tun gut und geben Gott Recht und die Ehre, wenn wir auch von unserem ganzen Leben, von unserer Krippe oder Wiege bis zum Tode sagen: Jawohl, Herr, mein ganzer alter Mensch ist von dir unter den Fluch der Vergänglichkeit gestellt. Vater, ich sage Ja dazu. Ich selber sage Ja. Das ist die Stellung des Hiob. Unter anderem sagt er: Es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, welche sprach, ein Knäblein ist empfangen. Jener Tag sei Finsternis und so weiter. Jene Nacht, dunkel ergreife sie, sie freue sich nicht unter den Tagen des Jahres und so weiter und so weiter. Negativ. Jetzt frage ich, ist Hiob als Mann Gottes allein auf weiter Flur in solcher Aussage? Schlagen wir auf Jeremia 20, Vers 14. Jeremia, nicht? Man spricht von Hiobs Botschaften und von Jeremiaden. Ist beides das Gleiche. Also, was haben wir gesagt? Jeremia 20, Vers 14. Jeremia 20, ja, 14. Jeremia, wunderbarer Prophet. Verflucht sei der Tag, an welchem ich geboren wurde. Was heißt Jeremia auf Deutsch? Ja heißt Jehova und Jeremia. Welchen der Herr erhöht, wohin? Wohin? Des Menschen Sohn muss erhöht werden, wie Mose in der Wüste die Schlange, also ans Fluchholz erhöht. Das ist Jeremia. Auch Modell auf Christus, den Leidensknecht, wie Hiob. Verflucht sei der Tag, an welchem ich geboren wurde. Der Tag, da meine Mutter mich gebar, sei nicht gesegnet. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die frohe Botschaft, das Evangelium brachte. Ein männliches Kind ist dir geboren und der ihn hoch erfreute. Bitte, was sind das für Worte? Da kommen wir nicht so gleich nach. Ganz gut, wenn wir merken, dass wir da Gnade brauchen und vermehrten Geist und Einsicht und Durchsicht im ganzen Worte Gottes, in allen Zeugnissen, dass wir hier verstehen lernen können, staunen lernen können. Was will der Geist, der uns geschenkt ist, uns? Wohin will er uns führen? Nicht nur in all die Dinge, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keines Menschen Herz gekommen sind, sondern er erforscht in uns auch die Tiefen der Gottheit. Haben wir den Eindruck, wir sind in dem Augenblick so ungefähr da angekommen, in den Tiefen der Gottheit. Ein Wort Salomos. Der Tag des Todes ist besser als der Tag, da einer geboren wird. Von wem spricht die Schrift? Von mir, sagt Jesus. Kennen wir den Tag seines Todes? War der schrecklich für ihn? Unheimlich furchtbar. Und jetzt sagt die Schrift: Aber der Tag seiner Geburt war schlimmer für ihn. Bitte, denken wir nur einen Augenblick nach. Er, der von keiner Sünde wusste, in unendlicher Herrlichkeit Gottes war. Vater, verkläre mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte vor Grundlegung der Welt. In unendlicher Weite der Größe Gottes. Vater, offenbare ihnen die Liebe, mit der du mich geliebt hast vor Grundlegung der Welt. So. Und jetzt was? Es muss ja nicht nur ein Staubgewand anziehen, sondern in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde sich einkleiden lassen, und seine gottgeheiligte Seele ist da eingeklemmt und sein Heiliger Geist, nicht, der Heiligkeit nach als Sohn Gottes erwiesen. So. Und das Fleisch, in das er eingekleidet war, kannte nur was, wollte nur was, sündigen. So. Und im Innersten der Heilige Gottes, der von keiner Sünde wusste. Verstehen wir, dass der Anfang dieses Weges für ihn schrecklicher war, als in diesem fleischlichen Leib. Die Schrift sagt, der Tod des einen ist besser als seine Geburt. Erträglicher. Jetzt verstehen wir so langsam, um was für Tiefen der Gottheit es hier geht. Wenn Hiob dann weiterfährt, in den Versen 13 und folgende, und in Vers 20 spricht, warum gibt er Gott dem mühseligen Licht und Leben denen, die bitterer Seele sind, die auf den Tod harren und er ist nicht da, die nach ihm graben mehr als nach verborgenen Schätzen und so weiter. Gibt es Menschen, ja, die möchten lieber sterben können, als weiterleben. Gibt's das? Ja. Hat Hiob hier Verständnis für elendeste Menschen, für die die Gläubigen nicht immer Verständnis haben? So. Und wenn er nun vom Zustand des Todes spricht, in den Versen 13 bis 19, dann sagt mir das in Bezug auf ein göttliches Urteil mehr, als weiß das alles, was ihr heute hören könnt. Nämlich, denn jetzt würde ich liegen und rasten, ich würde schlafen, dann hätte ich Ruhe mit Königen und Räten der Erde, welche sich verödete Plätze erbauten, also herrliche Paläste, oder mit Fürsten, die Gold hatten, die ihre Häuser mit Silber füllten, oder gleich einer verborgenen Fehlgeburt wäre ich nicht da, gleich Kindern, die das Licht nicht erblickt haben. Dort lassen die Bösen ab vom Toben und dort ruhen die an Kraft Erschöpften. Bitte, ruhen die an Kraft Erschöpften. Rasten die Gefangenen allesamt, hören nicht die Stimme des Treibers. Der Kleine und der Große, dort sind sie gleich, und der Knecht ist frei von seinem Herrn. Ich will weiter nichts darüber sagen, das sind Worte des Menschen, der vor Gott tadellos dasteht. Beachten wir das. Dann geht's weiter. Endlich, der Älteste der drei Freunde wagt, ein Wort zu sagen. Dann kommt der Dritte und dann antwortet Hiob. Und als die Freunde Hiobs ausgeredet hatten, kommt ein Vierter, der stellt sich vor, ich bin viel jünger als diese Freunde Hiobs. Und der war genau der Meinung wie ich, Jüngling. Die haben dem Hiob, dem selbstgerechten Pharisäer, die Meinung noch viel zu wenig gesagt. Der Elihu. Da könnten wir staunen, was der Elihu in Bezug auf den Hiob wagt auszusprechen. Lesen wir das für uns danach. Ich habe nämlich für heute Abend, es ist schon 8:30, Ja. Weiter. Elihu redet noch. Und jetzt lesen wir. Während Elihu redet gegen Hiob, da antwortete Gott dem Hiob im Sturme. So. Während Elihu noch redet. Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? So. Also Gott fährt den Hiob an. Angenommen, währenddem ich jetzt rede, kommt eine Stimme vom Himmel mit diesem Wortlaut. Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Wäret ihr betroffen von der Stimme? Ah nein, wer denn? Der jetzt spricht, nicht? Ja. Jetzt antwortet Gott dem Hiob. Einer der Freunde hat dem Hiob gesagt, Hiob, du kannst zu Gott rufen, solange du willst. Einem solchen wie du wird Gott nicht antworten. Das ist nur ein Punkt. Hiob war nicht aus der inneren Ruhe zu bringen. Was hat er sich erlaubt, einmal zu sagen, als seine Freunde ihn zusammentrommelten? Leidige Tröster seid ihr alle. Sie hatten ja die gute Meinung, ihn zu trösten. Merkt aber nicht, wie sie ins Gegenteil hinübergeglitten sind, durch wessen Inspiration? Na klar. Leidige Tröster seid ihr. Mit euch wird die Weisheit aussterben. Großartig. Ja. Das, eine solche Haltung ist einem wirklichen Gottesmenschen geschenkt. Der den Toren antwortet nach ihrer Torheit und doch nicht so töricht, wie sie geredet haben. Nachdem Gott den Hiob angegriffen hat, bitte, nicht die Freunde, nicht? Und nicht den Elihu, sondern Gott hat den Hiob angegriffen, nicht? In seiner ganzen Sprache. Geschieht was? Und es geschah, nachdem Jehova diese Worte zu Hiob geredet hatte, sprach Jehova zu Eliphas, das ist der älteste der Freunde. Mein Zorn ist entbrannt wider dich und wider deine beiden Freunde. Oha, oh, was ist jetzt los? Denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Also wer hat bei allem durchgehend in Bezug auf Gott geziemend geredet? Hiob. Und die Freunde haben was? Wie geredet? Ungeziemend, dass der Zorn Gottes entbrennt wider sie. Stimmt das Ende mit dem Anfang überein? Ja, bitte. Jetzt braucht es göttliche Weisheit, um alles, was dazwischen noch spurt, nicht richtig eingeordnet sehen zu können. Was sagt er? Ihr habt nicht geziemend von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Denn alles, was die dem Hiob an den Kopf geworfen haben, gilt. Was für eine Ordnung Gottes? Was ihr einem der Meinung, wenn es der Geringste getan hat, angetan hat, das habt ihr mir, Gott selbst, angetan. Das, was ich dem Hiob in Unkenntnis und in Irrtum und in Irre geworden sein, ne, angetan haben, das haben sie direkt dem Herrn Jesus angetan. Haben wir gelernt? Wehe denen, die wagen, Gefäße der Begnadigung auch nur anzutasten in ihren Herzen. Haben wir gestern gelernt. Ja, genau wie bei Jesus. Wollen wir von Jesus zurückschließen. Hat Gott uns angerannt in Bezug auf unsere Sünde und den Fluch, der darauf lastet, oder hat er seinen Sohn ans Kreuz gebracht, unter den Fluch gestellt und zur Sünde gemacht? Aha, merken wir etwas? Hiob war bereit, die Torheit seiner Freunde auf sich zu nehmen. Und Jesus? Sowieso. Deshalb verfährt Gott jetzt vollständig konsequent. Er sagt, wenn ihr von mir etwas wollt, ihr Toren, dann bitte meldet euch bei meinem Knecht Hiob. Stimmt's? Denn der hat für euch gelitten. Stimmt das auf Christus? Sagt Gott zu mir, wenn ich als Sünder dahergelaufen komme, du willst etwas von mir, den dreimal Heiligen, dann bitte melde dich, wenn? Ja. Bei meinem Hiob, Jesus. Ja. Der hat deine Sünde getragen, alles, was du verdienst hast, hat er auf sich genommen und ich habe ihn geschlagen. Und dir hat es gehört, stimmt's? Und so hat Gott den Hiob geschlagen, nicht? Durch den Satan, durchgehen. Ja. Und ihn später noch mit Worten angerannt. Gemeint waren, verdient hätten es auch seine Freunde. Ne? Gerechterweise sagt Gott, wenn ihr von mir etwas wollt, Gnade, bitte dann meldet euch bei Hiob, der hat für euch hingehalten. Liebe Geschwister, wäre das auch für unser einen geziemend? Aha, aha. Wenn wir bereit wären, Brüder und Schwestern, die nun einmal nicht aus ihrem Zeug rauskommen und so weiter, dass wir sagen, Herr, ich stehe zur Verfügung. Ne? Übe doch Gnade und Barmherzigkeit und Langmut. Ich kenne dein Herz. Ich stehe dir zur Verfügung. Das andere ist ein wenig leichter haben, während ihrem Leben das nicht besser verstehen. Und gehe zu meinem Knecht Hiob und opfert ein jeder das und das, denn ihn will ich annehmen, damit ich nicht an euch tue nach eurer Torheit. Denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Da gingen sie hin, haben das gemacht und Hiob hat für seine Freunde gebetet und Jesus erst recht. Ne? Da können wir, das stimmt alles Wort für Wort, Zug um Zug, vollkommen überein. So, aber jetzt, was haben wir gestern gelernt? Wann ist die erste Nachtwache vorbei? Wann ist die erste Nachtwache vorbei? Um 9 Uhr, so. Und jetzt ist 25 vor 9. Habe ja gestern gesagt, es ist noch lange nicht Mitternacht, aber es genügt auch, wenn wir die erste Nachtwache durchmachen, nicht? Es wäre zu schade, denn morgen sage ich ein Wort, da werdet ihr staunen. Am Anfang um 10 Uhr. Ja, da bin ich dann ganz sicher, was ich sage. Und ihr könnt gar nichts dagegen sagen, alle zusammen nicht. So. Wir fahren jetzt nicht weiter im Überblick, den haben wir jetzt nicht. Doch, dass wir wissen, um was es überhaupt da geht. Jetzt können wir, ich würde halt doch gern bis Mitternacht weitermachen. Es hat im Buch Hiob so wunderbare Dinge in Bezug auf Christus, die finden wir nicht im Neuen Testament und im ganzen Alten Testament, nicht mehr nur im Buch Hiob. Vielleicht zu einer Kostprobe reicht es dann noch. Also, jetzt Hiob 29. Jetzt machen wir es ganz einfach. Wir lesen Vers für Vers und hören, was der Geist zu jedem Wort zu sagen hat. Hiob 29. Und Hiob fuhr fort, seinen Spruch anzuheben und sprach: O, dass ich wäre wie in den Monden der Vorzeit, wie in den Tagen, da Gott mich bewahrte, als seine Leuchte über meinem Haupte schien und ich bei seinem Lichte durch die Finsternis wandelte, wie ich war in den Tagen meiner Reife. Aha. Erst da hat Gott gewagt, den Hiob so anzupacken zu lassen. Wie ich war in den Tagen meiner Reife oder meines Herbstes,
als ich vertrauten Umgang mit Gott hatte. So. Was heißt das? Oh, dass ich wäre. Wann spricht er diese Worte aus? In welchem Zustand? Noch sitzt er in Sack und Asche, jämmerlich, ekelhaft zusammengeschlagen von Gott. Seine Knechte haben ihn angespielt, steht alles geschrieben, und und andere Knechte sangen zur Laute, um ihn zu verspotten. Stellt euch mal vor. So. Oh, dass ich wäre wie in den Mond der Vorzeit. Was macht er jetzt? Jetzt im schrecklichsten Zustand seines Lebens schaltet er wohin um? Zurück in welche Tage, haben Sie gelesen, als ich vertrauten Umgang mit Gott hatte und ich in der Lage war, in dieser untrennbaren, unauflöslichen Gemeinschaft mit meinem Herrn und Erlöser und Gott mitten durch die Finsternis zu wandeln. Jetzt schaltet er seine Gedanken zurück an jene schöne Vorzeit. Und was macht Jesus? Kurz vor Gethsemane und Golgatha. Vater, verkläre mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte. So. Können wir auch etwas lernen davon? Wenn wir mal gar nicht mehr durchsehen und alles zusammengeschlagen ist in unserem Leben, was machen wir dann? Vater, ich danke dir. Vor Grundlegung der Welt hast du mich erwählt. Einfach aus Barmherzigkeit und Gnade. Und deine Auswahl gereut dich nicht und kann nicht rückgängig gemacht werden. So. Hat es Hiob recht gemacht? Oder dass ich wäre? Ja. Christus, ist er genau vom Geist Christi geleitet? Ne? Konnte Christus mitten durch die Finsternis der Herrschaft Satans schreiten, unangetastet? Ne? Bis es soweit war, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Weiter. Als der Allmächtige noch mit mir war, meine Knechte rings um mich her. Es kommt aus, was Hiob als Mensch alles war. Der war König, der war Priester, der war Armenfürsorger, der war Krankenpfleger, der war Blindenführer und was wir wollen, alles. Und Christus? Oh. Als der Allmächtige noch mit mir war, meine Knechte rings um mich her, sind rings um den Thron Gottes und Christi seine Knechte rings um ihn her. Das war bei Hiob auf der Erde der Fall. Als meine Schritte sich in Milch badeten, oh, der Schlemmer, ne? Können wir lesen? Was bedeutet Milch? Die Anfangsgründe des Wortes der Wahrheit nach Hebräer 6. Nicht? Können wir uns da unseren Wandel, der befleckt ist, baden? Nicht? In den Anfangsgründen des Wortes des Evangeliums? Das ist die Milch. Nicht? Als meine Schritte sich in Milch badeten und der Fels neben mir, wer ist das? Christus. Ölbäche ergoss. Was heißt das? Die Fülle des Geistes über mich und in mich strömen ließ. Begreift ihr jetzt? Versteht ihr, wenn ich sage, ich beneide den Hiob um seine Christuserkenntnis? Der Fels neben mir Ölbäche ergoss. Als ich durch das Tor in die Stadt hineinging, Hiob, in eine bestimmte Stadt, meinen Sitz auf dem Platze aufstellte, also, jetzt setzt sich Hiob auf den Thron in einer Stadt. So. Und Christus, gibt es für ihn auch eine Stadt? Das Tor geht er ein, das Osttor, das himmlische Jerusalem, nicht? Setzt dort seinen Thron auf und was geschieht? Was geschieht? Die Jünglinge sahen mich und verbargen sich. Wir denken immer zuerst an Hiob, ne, als Modell, stimmt, und dann an Christus.
Die Greise erhoben sich, blieben stehen. Die Fürsten hielten die Worte zurück und legten die Hand auf ihren Mund. Die Stimme der Vornehmen verstummt und ihre Zunge klebt an ihrem Gaumen. Achtung. Wenn Hiob erschien, sich auf den Richterstuhl setzte, da verkehrte sich alles, was sonst im Menschenleben normal ist, ins Gegenteil. Warum? Hiob besaß in dieser Glaubensreife, die Gott ihm geschenkt hatte, während langen Jahren, eine Strahlkraft ähnlich wie Mose. Eine Ausstrahlkraft, die war unerträglich. Insofern unerträglich, sonst gilt doch von Jünglingen in Bezug auf, ich habe euch Jünglingen geschrieben, weil ihr den Bösen überwunden habt, weil die Jünglinge im Krieg an der Front stehen, nicht? Und nicht davon laufen, oder? Und sich verbergen. Aber wenn Hiob erschien, die Jünglinge konnten die Würde, die Strahlkraft göttlicher Klärung, Verklärtheit, nicht ertragen. Jünglinge sahen ihn, verbargen sich, nicht die sonst an der Front stehen. Greise erhoben sich, wo das Gesetz genau sagt, was? Einem Greise sollst du deinen Platz anbieten. Nicht? Doch ganz in Ordnung. Die Greise sitzen, Hiob erscheint, setzt sich, die Greise stehen auf, genau das Gegenteil. Blieben wie lang stehen? Solange Hiob da war, wagte keiner wieder Platz zu nehmen. Jetzt kommen die Fürsten, die sonst große Reden halten, nicht? Was macht? Ihre Stimme verstummt und dass ihnen ja nicht geschehe, ein einziges Wort zu verlieren, legen sie eine Hand auf den Mund. Wie lange? Wie lange? Bis Hiob wieder weggeht. Haben wir einen Herrn, der wahrhaftige Hiob, dürfen wir dem uns völlig anvertrauen? Hat der noch Respekt, den man ihm entgegenbringt? Nicht nur das. Hat der Autorität, einfach wenn er erscheint? Aha. Können wir ihm uns neu anvertrauen heute Abend? Die Vornehmen, die Stimme der Vornehmen, jetzt kommt die vierte Kategorie, verstummte und ihre Zunge klebte am Gaumen, an ihrem Gaumen. Die mussten nicht mal mehr die Hand auf den Mund legen, nicht? Die Vornehmen. Jo. Aus. Was lesen wir? Was gibt es, wer weiß wie bald, für einen Moment im ganzen Weltall? Steht irgendwo geschrieben, dass eines Tages jeder Mund verstopft sein wird. Dann kann nur noch einer reden. Wer? Adam der Letzte, der dann das letzte Wort hat. Das werden wir hier noch wunderbar hören. Großartig. Wir fahren jetzt aber nur noch rasch weiter. Ja. Nur noch rasch. Ihre Zunge klebt an ihrem Gaumen. Begründung, denn wenn das Ohr hörte, da gibt es Ohren, die hören nicht, ja, die Stimme des Hiob, ne? Wenn das Ohr hörte, so pries es mich glücklich. Und wenn das Auge sah, da gibt es den Augen, die sehen nicht, die Herrlichkeit Jesu Christi als Leidensknecht Gottes. Und wenn das Auge sah, wer ich war, Hiob, Christus, dann legt es Zeugnis für mich ab. Doch, wunderbar. Legt es Zeugnis für mich ab? Denn ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief. Das hat Eliphas, der Erste, ihm sogar zuerst anerkannt. Alle Elenden hast du doch unterstützt. Und, was er jetzt selber sagt. Nun kommt es an dich und du bist bestürzt, nicht?
Nein, hier. Denn ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief, und die Weise, die keinen Helfer hatte, war der Hiob Mann Gottes. Der Segen des Umkommenden kam über mich. Bleiben wir bei Hiob einen Moment. Ein Verkehrsunfall, irgendein Pferdewagen oder so etwas passiert. Hiob kommt gerade dazu. Er liegt in den letzten Zügen, der Verunfallte. Hiob neigt sich zu ihm, spricht ihm zu, göttlichen Trost bis in sein Herz, dass der Umkommende nur noch was kann. Mit den letzten Kräften diesen Mann segnen. Der Segen des Umkommenden kam über mich. Möchten wir auch so trösten können, in letzter Verzweiflung. Auf Christus gelesen heißt das aber, Hiob im Einzelnen gilt für alle Umkommenden in der ganzen Schöpfung. Ob sie im Schützengraben umkommen oder bei Verkehrsunfall oder bei Erdbeben oder weiß was für Katastrophen. Es gibt keinen einzigen umkommenden Menschen, den Gott ganz in der Verborgenheit im Herzen, seinem Innersten tröstet. So können wir nur ein anderes Wort Salomos erklären, wenn Salomo spricht. Und bei traurigem Angesicht ist es dem Herzen wohl. Sollte unser Psychiater mal antreten. Bei traurigem Angesicht ist es dem Herzen wohl. Warum ist das Angesicht traurig? Ja, wirklich Schmerz und Schrecken und Verzweiflung. Ne? Ja, wieso kann es dem Herzen dabei wohl sein? Der Segen des Umkommenden kam über mich. Gott kann sich als Schöpfer gegenüber keinem einzigen Geschöpf verleugnen. Kann er nicht. Das sieht und hört kein Engel und kein Mensch. Was der Geist Gottes, der Gott aller Gnade und der Vater der Barmherzigkeit in jedem Unglücksfall tut. So. Der Segen des Umkommenden kam über mich und das Herz der Witwe machte ich jubeln. Das ist eine Kunst für sich. Das Herz einer Witwe zum Jubeln bringen. Kann das Christus?
Ja.
Ja. Weil der Geist Christi in Hiob war, konnte er es auch. Ja. Weiter. Ich habe gesagt, wir wollen kurz machen. Ich kleidete mich in Gerechtigkeit und sie bekleidete mich wie in Oberkleid und Kopfbund in mein Recht. So. Und jetzt, was ist wieder los, Job? Was gilt denn für uns? Ziehe den Herrn Jesus an, steht so geschrieben. Dann sind wir im Kleid der Gerechtigkeit. Ne? Und lege den alten Menschen ab. Und dann bestätigt uns der Heilige Geist, stimmt mein Lieber, wunderbar. So. Und ich und die Rechtssache dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Da kommt irgendeiner dahergelaufen, dem wurde es schlecht gemacht, wie man so sagt, und dem ging es übel und ist dann verzweifelt. Wo meldet er sich? Bei dem hohen Herrn, den weder Jünglinge noch Greise noch Vornehme noch Fürsten ertragen konnten. Hiob sagt ja, kenn dich nicht. Wer bist du? Der trägt seine Not vor und das macht der Hiob, nahm er sich Zeit. Die Rechtssache des mir Unbekannten, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Macht das Christus auch? Spricht Christus eines Tages zu einer Anzahl von Menschen in der Auferstehung? Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Aber was macht er gleichwohl? Er untersucht auch ihre Rechtssache. Weiter. Und ich zerbrach das Gebiss des Ungerechten, Satan.
und seinen Zähnen entriss ich die Beute, ganze Welt an. Und ich sprach, in meinem Neste werde ich verscheiden und meine Tage vermehren wie der Phönix. Was Paulus als irdenes Gefäß bezeichnet. Unsere Leiblichkeit ist unser Nest. Die Menschenleiblichkeit Jesu. Darin nur konnte er verscheiden, sterben, aber seine Tage, sein Leben verlängern erst recht. Meine Wurzel wird ausgebreitet sein am Wasser und der Tau wird übernachten auf meinem Gezweig. Es ist auf einmal ein Baum, der Hiob. Und Christus, ist er der Baum des Lebens? Und was ist die Nacht? Finsternis. Und der Tau? Der Tau ist das die feinste Art und Weise, wie mitten in der Finsternis der Nacht Wort Gottes auf die Zuhörenden träufelt, ganz zart. Das ist Tau. Mein Gezweig, was am Leibe die Glieder sind, sind beim Baum die Zweige. Wir sind am Baum des Lebens die Zweige. Und auf diesen Zweigen übernachtet der Tau des Himmels. Was heißt das? Auf den Gliedern seines Leibes. Haben wir gelernt, die 2000 Jahre, solange Gott die Glieder des Leibes Christi herausruft, ist es Nacht da. Jawohl. Von Sonnenuntergang bis Mitternacht haben wir gelernt. Und da übernachtet der Tau, die Zartestheit, die Feinstheit des Wortes Gottes auf den Gliedern Jesu Christi. Als Baum des Lebens auf seinen Zweigen, das sind wir. Meine Ehre wird frisch bei mir bleiben und mein Bogen sich in meiner Hand verjüngen. Die Schrift sagt, der Bogen, der gespannt wird, ist die Zunge. Und das ist der Pfeil, das Wort. Ja. Frisch, das Wort Gottes. So, jetzt geht's ganz kurz. Noch einige Verse, und das ist in meinen Augen der Höhepunkt im ganzen Buch hier. Deshalb das Kapitel. Jetzt Achtung. Jetzt repetiert Hiob, denkt an alle, die Jünglinge, die Greise und die Witwe und die Weise und den er nicht kennt und so weiter, alle, und sagt, sie hörten mir zu und harrten und hochten schweigend auf meinen Rat. Hatte Hiob Achtung vor allem? Oder hatten alle Achtung vor Hiob? War er eine Autorität? Sie hörten mir zu und harrten und hochten schweigend auf meinen Rat. Gott verstopft ja nicht eines Tages aller Mund, damit der Mund verstopft ist, sondern dass er endlich auch ein Wort sagen kann. Ein Wort der Gnade zu allem. Hier haben wir es. Nach meinem Worte sprachen sie nicht wieder. Gab es keinen Widerspruch. Und bei Christus kommt auch mal eine Zeit, war keiner mehr zu widersprechen. Und auf sie träufelte meine Rede, das ist der Tau, träufelte meine Rede. Und sie harrten auf mich wie auf den Regen und sperrten ihren Mund auf wie nach dem Spätregen. Also wer von den beiden Kategorien hat mehr Durst? Der Regen oder der Spätregen? Also die Empfangenden, ja. Die nur der ersten Spätregen empfangen, die sperren den Mund auf. Jetzt fein. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Waren wir auch schon im Glauben kleingläubig. Ja. Oder fast nichts mehr da von Vertrauen. Was haben wir dann erlebt? Dass Jesus uns beschämt hat mit irgendeiner Freundlichkeit.
ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen haben. So. Und das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben. Schön. Wenn wir noch so griesgrämig reingucken, nicht? Wenn mich einer griesgrämig anguckt, dann färbt das bei mir auch ein bisschen ab, nicht? So. Dann kommt ein Echo von mir. Nein. Bleibt er sich immer gleich? Ja. Wir können daherkommen, kleingläubig, misstrauisch, mit griesgrämigem Gesicht. Das Licht seines Angesichts können wir nicht trüben. Er lächelt uns zu, sagt, oh, du Kleingläubiger, warum so furchtsam? Du Tor, vertraue doch. Das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben. Ich, hier, wählte für sie den Weg aus. Was hatte Hiob von Gott für eine Stellung damals erhalten? Da kamen alle zu ihm, Jünglinge, Greise, Fürsten und Vornehme und Witwen und Waisen, und er wählte für sie den Weg aus, wo er wusste, das ist der göttliche Weg. Ich wählte für sie den Weg aus und saß als Haupt. Wer? Wer? Zuerst mal hier. Der ganzen Menschheit, die Gott ihm zugeteilt hatte. Und Christus sitzt ja auch als Haupt. Und sitze als Haupt und throne wie ein König. Stimmt das? Job? Christus? König der Könige? Unter der Kriegschar? Was hier? Was? Hier? Kriegschar? Was sind denn wir? Mein echter Sohn im Glauben, Timotheus, leidet Trübsal als ein echter Kriegsmann Jesu Christi. Stimmt's? Wir sind die Kriegsleute Jesu Christi. Und was lesen wir hier? Gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Was ist das für eine eigenartige Kriegschar? Die wird einmal alle Tränen abwischen, alle Trauernden trösten und allen das Herz Gottes zuwenden. Die Liebe Gottes in Christus schenken. Das ist die Kriegschar Gottes. Sollen wir uns freuen, zu dieser Kriegschar gehören zu dürfen. Halleluja. Amen. Amen. Nun habe ich ja gestern Abend gesagt, ich werde diese Stunde beginnen mit einer Behauptung, wo niemand was dagegen zu sagen hat. Sehr einfach. Kindlein, es ist die letzte Stunde, die ich bei dieser Konferenz hier halte. So, habe ich recht oder stimmt's? Ne? Ja, leider, ja, leider. So. Also, dann ist die Spannung schon vorbei. Ne? Es ist ja auch sehr fein, wie wir im Gebet gehört haben, wie Gott bis ins Einzelne alles so freundlich ordnet. Und dass wir jetzt gerade zu diesem Jahresende und Übergang in ein neues Jahr dieses Thema uns vergegenwärtigen lassen durften. Prophetische Gesetzesschau. Prophetische Gesetzesschau. Da haben wir als letztes gesehen, dass auch die Zeitordnungen Gottes schon im Gesetz verborgen vorhanden sind. Und da jetzt die Zeit gekommen ist, die die Schrift die Zeit des Endes nennt, für das Gott die verborgenen und versiegelten Schriften öffnet, entsiegelt. Und zu dieser besonderen, begnadeten Generation dürfen wir gehören. Wir haben gesehen, im Blick auf dieses Planschema, dass das einfache Wort in Psalm 90, dass vor dem Herrn 1000 Jahre sind wie ein Tag, nicht nur irgend so ein allgemeiner frommer Spruch ist, sondern dass das eine göttliche mathematische Gleichung ist, in die entsprechende Werte eingesetzt werden können. Das dürfen wir in dieser Stunde, dann gegen Ende dieser Stunde, noch besonders beachten. 1000 Jahre Menschheitsgeschichte vor Gott gleich ein Tag. Petrus betont das in doppelter Weise, haben wir gesehen. Das Wörtchen ein ist betont. 1000 Jahre wie ein Tag. Und ein Tag wie 1000 Jahre. Und Hebräer oder 1. Mose 1, erster Tag, stimmt nicht, Hebräisch, haben wir gesehen, da steht ein Tag, wieder im Hebräischen ein betont. Damals war kein Mensch da und kein Chronometer Gottes, in Gestalt der Gestirne, die Jahre, Monate und Tage hätten bestimmen können, da war nur der Herr da, und vor dem Herrn ist ein Tag dort, die 1000 Jahre, wenn wir dabei gewesen wären. So. Dann haben wir den einen Zeitpunkt besonders beachten dürfen, dass nach Ablauf von 6 Gottestagen nun ein Siebter kommt und im Hebräischen ein Siebter einfach Sabbat heißt, dass also uns Jahr 2000, das bei uns steht, der Umbruch von 6 gottgegebenen Arbeitstagen, oder ja, 6 Jahrtausenden Arbeitstagen im Schweiße des Angesichts jetzt am Ablaufen sind, und dass ums Jahr 2000 ein Gottestag von 1000 Jahren von Friede, Heiligkeit und Ruhe anbrechen wird. Das Gleiche haben wir dann entdecken können, dass die Gottesordnungen in Bezug auf den Begriff Nachtwachen das Gleiche erreicht wird, nur von der Nachtseite her, weil wir lesen, um Mitternacht ein Geschrei, siehe der Bräutigam kommt. Tatsächlich haben wir feststellen können, nach den großen Zeitordnungen unseres Gottes, dass Mitternacht, die große Mitternachtsstunde Gottes, uns Jahr 2000 fällig geworden ist. Noch einmal, nicht Punkt 2000, nicht Punkt Mitternacht, sondern um Mitternacht. Und dann noch eins, angenommen, Gott würde uns schon genaue Zeiten und Zeitpunkte offenbaren, wann das geschehen wird und das geschehen wird, dann haben wir immer noch etwas zu berücksichtigen, nämlich Gott hat sich in den Propheten schon vorbehalten, dass, wenn ein ganz bestimmter Zeitpunkt, den er bestimmt hat, herangekommen ist, er sich noch vorbehalten hat, dann immer noch nach seinem Belieben einen Verzug einzuschalten. Zum Beispiel verzog sogar der Bräutigam. Da würde man schön sagen, ein schöner Bräutigam, nicht? Die Hochzeit beginnt nach Programm abends 8 Uhr. Alles ist da, die Braut und die ganze Weltversammlung, nur der Bräutigam nicht. Es wird 9 Uhr, es wird 10 Uhr, es wird 11 Uhr, es wird Mitternacht. Endlich um Mitternacht erscheint er. Schöner Bräutigam, nicht? Ja, bitte. Sehr ernst. Das heißt, für uns, wenn wir sehen, so sind die Zeitrhythmen, so ist es normal. Ich kann ja nur dann von einem Verzug reden, wann? Nur, wenn ein Zeitpunkt festgelegt war, wo es geschehen sollte. Also wenn ich um 10 Uhr jetzt hätte hier sein sollen, nicht? Und komme erst um 12 Uhr, dann ist das ein Verzug, nicht? Was für einer. Bei der Gelegenheit, wer hat von uns noch Bruder Heller gekannt? Ja, fast alle. Nicht? Der wagte vor einer noch viel größeren Versammlung, zum Beispiel in Arosa, zu sagen, wenn der Arzt sagt, ich komme um 4 Uhr, dann meint er um 6 Uhr und kommt um 8 Uhr. Und das wollte mein Freund sein, nicht? Ja. Dann habe ich mich natürlich recht zu rechtfertigen versucht und sagt, ja, Adolf, weißt du nicht, dass sogar der Erzengel Gabriel 21 Tage zu spät kam? Dann bin ich ja direkt rechtfertigt, nicht? Also, nun, zurück. Ums Jahr 2000, Höhepunkt der Finsternis, die Gesetzlosigkeit nimmt zu, bis zum Höhepunkt. Wenn Jesus sagt, lasst beides ausreißen, das Unkraut und den Weizen, wie lange? Bis zur Ernte. Das heißt, die Macht der Finsternis, die Macht Satans, muss den maximalen Höhepunkt erreichen, der überhaupt erreicht werden kann. Völlig ausreißen. Und der Weizen? Natürlich auch. Dann sagt Jesus, lasst beides wachsen bis zur Ernte. Und er erklärt dann, die Ernte aber, sagt er, ist das Ende dieses Zeitalters. Also wenn puncto Gottlosigkeit, Gesetzlosigkeit und Dämonie maximal in Erscheinung tritt, global, dann wissen wir, jetzt ist das Ende dieses Zeitalters herangekommen. Wir denken da in Bezug auf Nachtwachen, das ist noch ein kurzer Rückblick, an Psalm 63, Vers 5 und Psalm 119, Vers 148. Psalm 63, Vers 5. Halt. Haben wir etwas? Ah, ja, das ist Luther. Elberfelder, Vers 6, natürlich. Elberfelder, Vers 6. Wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachsinne in den Nachtwachen. Also, anstatt uns mit Sorgen herumzuwälzen, nicht, wenn wir nicht schlafen können, über ihn zu singen, unseren Herrn, in den Nachtwachen. Psalm 119, der längste Psalm, Vers 148. Meine Augen sind den Nachtwachen zuvor gekommen, um zu singen über dein Wort. Aha. Das haben wir gestern Abend getan. Unsere Augen sind den Nachtwachen zuvor gekommen. Wie weit sind wir schon vorgerückt gewesen? Bis ans Ende der unverkürzten Drangsalszeit. Jahr 2000 plus 2000. Abgekürzt auf 2 mal 3 mal. Also unser prophetischer Blick ist uns geschenkt worden, genau nach diesem Wort. Unsere Augen des Herzens, die du erleuchtet hast, sind den Nachtwachenordnungen zuvor gekommen. Drittens haben wir gesehen, 2000 Jahreinheiten, dreimal die 6000 Jahre, erste 2000 Jahre Nationen ohne Israel, die zweiten 2000 Jahre Israel inmitten der Nationen, die dritten 2000 Jahre Israel zerstreut unter alle Nationen. Was wir noch nicht besonders betont haben, ist sehr wichtig. Wir wurden schon in der Schule, in der Elementarschule, belehrt. Wir leben heute im 20. Jahrhundert. Wann ist ein 20. Jahrhundert fällig? Immer am Ende von 2000 Jahren. Dann erleben wir heute also ein drittes 20. Jahrhundert der Menschheitsgeschichte. Und solches tut Gott zwei- oder dreimal, gibt auch hier. Und das dritte Mal ist immer das Maximum, hier Erfüllung in globaler, universaler Weise von allem, was geschrieben steht. Dreimal 2000 Jahre, dreimal ein 20. Jahrhundert. Wer wurde im ersten 20. Jahrhundert geboren? Kein geringerer als Abraham. Wer lebte, wer war Mitglied vom zweiten 20. Jahrhundert, also kurz bevor der Geburt, vor der Geburt Jesu? Unmittelbar, das war vor der Geburt Jesu, das zweite 20. Jahrhundert. Ein Simeon und eine Hanna. Und was erlebten die? Die wussten, dass der Messias jetzt geboren ist, dass die Stunde gekommen ist. Immer Ende von 2000 Jahren legt Gott einen Grund für eine ganz neue Heilsetappe. Was bei Abraham war, aber den Grund für das Volk Israel gewesen. Und in der Vordarstellung den Grund gelegt mit der Opferung seines Sohnes. 2000 Jahre legt der große Vater der Höhlen, der vielen, Gott selbst den Grund. Und wir leben heute zum dritten Mal in einem 20. Jahrhundert, und zwar ganz am Ende. Und jetzt ist der Zeitpunkt und die Frist gekommen, wo Gott alles erfüllt, was geschrieben steht. Global und universal. Viertens, was den Begriff Generationen beinhaltet, meint, haben wir die Tatsache vor uns, dass in den ersten 2000 Jahren nur 20 Generationen von Menschengeschlechtern nach biblischem Bericht abgelaufen sind, während von Abraham bis Jesus wieder 2000 Jahre sind wie viele Generationen verzeichnet? Dreimal 14 Generationen. Das kennen wir. 42 Generationen. Simeon und Hanna waren Mitglied der 42. Generation. Und da jetzt von Jesus bis heute wieder 2000 Jahre ablaufen, sind wir heute Mitglied von einer 42. Generation. Da gilt immer noch, das Menschenleben wäre 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Wie damals in den Tagen Davids. 2000 Jahre sind eigenartigerweise 3 mal 666 Jahre. Wenn wir es genau nehmen wollen, 3 mal 666,666. Wir wissen, was die Zahl 666 für eine schwerwiegende negative Bedeutung hat. Was heißt da? Der Sohn des Verderbens, der Sohn des Antichristen, der die ganze Vollmacht Satans bekommt, trägt die Zahl 666, und das ist die Zahl auch seines Namens. Das heißt, diese 6000 Jahre sind 9 mal 666, genau das Gegenstück von der Frucht des Geistes, die einen Gottes, die einen Neunfache ist, hat hier im Ablauf dieser 6000 Jahre Satan seine Herrschaft vollkommen inne gehabt. Und noch inne heißt jetzt, dass er wenig Zeit mehr hat. Fünftens haben wir beachtet, dass eine Gottesstunde 42 Jahre darstellt, den 24. Teil von 1000 Jahren, 42 Jahre. Also es ist heute die letzte Stunde. Wir haben gesehen, nicht nur dieses gegenwärtige Zeitalter, sondern der ganzen 6000 Jahre, die sich von Adam auf Christus, die Tage des Menschensohnes, die Tage Noahs, Menschensohn, Lot, Menschensohn und so weiter. Alles summiert, was sich jetzt konzentriert erfüllen wird in Bezug auf Gottes Stunde. Sechstens, die Halbjahre. Da haben wir gesehen, dass von jenem Zeitpunkt und Jahr ausgehendes Wortes Jerusalem zu bauen, bis 1947 genau 50 Halbjahre abgelaufen sind, das heißt 49 mal 49 Jahre. 454 vor Christus war das Jahr plus 2401, das sind 49 mal 49 Jahre, kommen wir an beim Jahr 1947, wo die UNO in New York die Gründung des Staates Israel noch einmal zu treuen Händen der Engländer gelegt hat. Die haben Untreue geübt und die Treue Gottes hat das Jahr darauf, 48, das geschenkt, geschaffen, genau nach seiner Verheißung. 49 mal 49 ist übrigens 7 hoch 4, also 7 mal 7 mal 7 mal 7. Warum nehme ich mir jetzt noch die Zeit, das auch noch zu sagen? Weil das noch der Beweis ist, dass ein alttestamentliches Gerichtswort durch Mose schon verkündet, das heißt, wenn ihr dann trotz all meiner Langmut, trotz all meiner Mahnungen immer noch altstarrig seid, werde ich euch 7-mal mehr züchtigen. Und wenn dann das und das nicht reicht, werde ich euch noch 7-mal mehr züchtigen. Und wenn noch nicht, noch 7-mal mehr, wenn es immer noch nicht reicht, werde ich euch noch 7-mal mehr. Wie viel mal? 4-mal 7. 49 mal 49. Genau. Und das 4. mal 7 züchtigt Gott sein Volk am schrecklichsten natürlich. Und dort heißt es, und die Nationen werden euer Fleisch fressen und euch vernichten. Stimmt's? Hitler? Adolf Hitler. Ganz furchtbar. Ganz genau. Also in solcher mathematischer Präzision liegt unser Gotteswort vor uns. Bitte. Dann sind wir also an den Halbjahren, haben beachtet, dass die 2000 Jahre, wo Israel auf die Seite gesetzt ist, genau das an Halbjahren Anzahlen sind, was die Franzosen als eine Periode bezeichnen, nämlich eine Quarantäne. Das Wort kennen wir doch nicht. Also wenn auf einem Meerschiff, auf einem Ozeandampfer eine Seuche oder ansteckende Krankheit ausbricht, dann gibt es für die Passagiere am Ankunftshafen eine Quarantäne von so und so viel Zeit, bis man weiß, ist die Ansteckungsgefahr ausgelöscht. Eine Quarantäne, ja, gibt es in der Schrift auch Quarantäne, das heißt 40er-Periode. Ne? Wie lange war denn Israel in der Wüste? Ne? 40 Jahre. Und jetzt irren sie 40 Halbjahre in der Wüste der ganzen Erde herum. Quarantäne. Und jede 2000-Jahr-Periode, von der wir jetzt gehört haben, ist immer eine Quarantäne. Einmal für alle Nationen, für die Nationen Israel und dann wieder für Israel allein. Von dem ersten Jahr, also nach dem Einzug Israels im Lande Kanaan, die Feste erst gefeiert werden konnten. Vom ersten Halbjahr, als das gefeiert wurde in Kanaan, bis jetzt, einem der nächsten Jahre, noch vor dem Jahr 2000, laufen 70 Halbjahre ab. 70 ist auch eine Zahl. 10 mal 7. 70 Nationen und so weiter. Nun dürfen wir uns noch umsehen und überzeugen lassen, dass diese mathematische Gleichung einfach von Natur Tausend Jahre sind wie ein Tag und ein Tag wie tausend Jahre. Wir haben beachtet, dass Petrus, der dieses Psalmwort anführt, wie beginnt. Dies eine aber sei euch, Geliebte, nicht verborgen. Was heißt das? Ihr habt vielleicht gehört, dass ich nicht nur Vater, Papa sei, sondern Großvater, sogar Urgroßvater. Also, angenommen, ich hätte meine Enkel und Urenkel um mich versammelt und ich sage, Kinder, ihr wisst ja, wie ich euch lieb habe. Spitzen Sie die Ohren. Weil ich euch so lieb habe, sage ich euch jetzt etwas, was noch niemand weiß. Glaubt ihr, dass die Ohren spitzen? Oh. Ja. Und so sollten wir die Ohren spitzen als Geliebte Gottes bei jedem Hören des Wortes Gottes. Da tat ihr, der Lydia, der Herr, das Herz auf. Nicht, dass ihr ein Gesicht und weiß, was für eine Ekstase erlebte, sondern so, dass sie auf das von Paulus geredete Wort Acht gab. Also wenn ihr auf die Wortverkündigung Acht geben könnt überhaupt, hat der Herr schon euer Herz geöffnet. Verstehen? Also. Und jetzt dies eine sei euch Geliebte nicht verborgen, das versteht niemand. Dass vor Gott tausend Jahre sind wie ein Tag und ein Tag wie tausend Jahre. So. Jetzt einige Beispiele. Wir sagen auf Hosea 5 und 6. 1. kleiner Prophet. Kapitel 5, die letzten Verse. 14. Denn ich werde für Ephraim wie ein Löwe sein und für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Ich werde zerreißen und davongehen. Ich werde wegtragen, nämlich unter alle Nationen zerstreuen. Ich werde wegtragen und niemand wird erretten. Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren. Wer spricht hier? Christus. Ist er an seinen Ort zurückgekehrt? Ist dann ganz Israel weggetragen worden und niemand kann retten? Ja. Wo befinden wir uns hier zeitlich? Jesus, Golgatha, Himmelfahrt. An meinen Ort zurückkehren, bis, Zeitpunkt, kommt ein Abschluss, bis sie ihre Schuld büßen. Solange Israel unter Gesetz ist, geht es ohne das nicht ab. Bis sie ihre Schuld büßen. Und mein Angesicht suchen. Die Person des Messias. Jesus ist das Angesicht Gottes. Wäre ein Thema für sich. Ganz wunderbar. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Was heißt das? Die Person Jesu verklären. Er erhebe sein Angesicht über dir. Mache den Herrn Jesus groß. So können wir dann zu lesen beginnen, wenn wir das wissen. Bis sie mein Angesicht, die Person des Messias, Jesu, suchen, jetzt Achtung. Was jetzt dann kommt in Israel, noch größere Bedrängnis, noch verzweifeltere Lage, aber die Rettung Gottes wird umso wunderbarer sein. Und ich darf hier nur schnell einschalten, sollte es zu einem dritten Weltkrieg kommen, dann geht der Kurs gewaltig furchtbar, Endertrag eines dritten Weltkrieges so, dass alle Feinde Israels beseitigt sind, dass Israel noch vor der großen Drangsal alle Verheißungen, Herrlichkeiten erleben kann, allerdings auch nur kurze Jahre, sagen wir mal 7, die Israel heute noch zu gut hat vor der großen Drangsal. Nur noch kurz ein Blick in die nächste Zukunft. und sie mein Angesicht suchen, in ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Den ersten schlagenden Beweis dafür haben wir schon beim Ausbruch des Yom Kippur-Krieges gehabt. Da schrien sie und suchten und beteten und haben sich gedemütigt. Braucht aber noch mehr. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Sind wir bei dem Text heute. Heute. Das läuft heute. Und jetzt geht es weiter in Kapitel 6. Jetzt hat der Geist Gottes schon erforscht, wie es in ihren Herzen aussehen wird, wenn die Bedrängnis maximal geworden sein wird und sie jetzt so zum Herrn sich wenden, dass sie schon im Geist beten können. Da hören wir sie schon, das hat der Geist erforscht und hier festgelegt. Da sprechen sie, wenn sie in ihrer unheimlichen kommenden Bedrängnis den Messias eifrig suchen, dann sprechen sie, kommt und lasst uns zu Jehova umkehren. Denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Und jetzt? Er wird uns nicht nach, sondern in nur 2 Tagen wieder beleben. Geschah das damals? 2 Tage nachdem Hosea das geschrieben hat? Nein? Bitte? Das sind 2 Tage Gottes. Von wann abgerechnet? Haben wir gerade gehört? Ich werde davon gehen, an meinen Ort zurückkehren. Nicht? Wann geschah das? Vor 2000 Jahren, das sind wie viele Tage vor Gott? 2? In 2 Tagen, nachdem ich davon gegangen bin und euch weggetragen habe unter alle Nationen, in 2 Tagen werde ich euch wieder beleben. Stimmt? Haben wir vor uns veraltet. Und am 3. Tage euch aufrichten. Die zerfallene Hütte darf ich wieder aufrichten. Wann beginnt der 3. Tag? Am Jahr 2000. Stimmt? Seit wann steht das in der Bibel? Ja? Seit 2000 Jahren? Nein. Seit 2500 Jahren ungefähr. Ich habe darauf hingewiesen, unser Gott macht sich eine Ehre darin, daraus, dass er kommende Ereignisse, Personen und alles, ja, und doch ist er wieder bescheiden, einige Tage vorher verkündigt. Nicht? Einige Tage vorher, einige Gottestage, einige Jahrtausende vorher verkündigt, wo man noch nicht verstehen kann, wie sollte so etwas möglich sein. Also weit übertrieben, kommt er gar nicht in Frage. Nein, kommt alles. Wird nichts ausbleiben. Er wird uns in 2 Tagen wiederbeleben. Tatsache heute. Am 3. Tage uns aufrichten. Und so werden wir vor seinem Angesicht leben. Also vor wem? Vor Jesus. Dann ist der König in Zion. 1000-jährigen Reich. Alles hier schon ganz einfach und klar. Vorausgesagt. So lasst uns Jehova erkennen, ja, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Sein Hervortreten ist wie die Morgendämmerung und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen die Erde belässt. Wunderbar, ne? Wissen wir sogar wann, ne? Stimmt? Versiegle die Schriften, verschließe die. Das Wort der Weissagung, bis wann? Bis zur Zeit des Endes. Dann werden viele es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehr. Das können wir heute erleben. Das war nun die erste Phase dieser Tagesordnung in der Schrift. Was steht in Johannes 2, Vers 1? Der weiß auswendig von Herzen. War eine Hochzeit von Kana. Am wievielten Tag? Am 3. Tag. Eröffnung des 1000-jährigen Reiches. Findet mal da die Hochzeit statt. Darstellung von der großen Hochzeit auf der neuen Erde, neuen Himmel. Am dritten Tage eine Hochzeit von Kana. Wie viele steinerne Wasserkrüge waren da? Bitte?
Sechs.
Mit was waren die gefüllt? Wie? Mit was waren die gefüllt? Oh, mit nichts. Das sind die 6000 Jahre Leerlauf. So. Steinerne Wasserkrüge. Steine sind Engel, die harten. Holz ist der Mensch. So dies geschieht am grünen Holz, als wir am dürren werden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist der Herr der Geist. Und die Steine sind die Geister. Also, drei Steine, also sechs Steine der Wasserkrüge. Wir haben die Inhalte der Wasserkrüge gesehen. Negativ, negativ, negativ. Dann Lukas 13, 32. Lukas, Kapitel 13, Vers 32. Spricht Jesus: Geht hin und sagt diesem Fuchs, Herodes, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilung. Heute und morgen und am dritten Tage werde ich vollendet. 2000 Jahre wirkt Gott durch Jesus Christus. Und wann ist der Leib des Christus vollendet? Am dritten Tag. Bitte? Ja, die Entrückung vorher. Preisrichterstuhl und erst nach dem Preisrichterstuhl sind wir vollendet. So. Da laufen unten die Gerichte. Die alle die Posaunen und die Ziegel, Posaunen und Zornschalengerichte. Wir sind oben persönlich vor dem Richterstuhl Christi. Ja, was die Entrückung betrifft, so wie ich es sehe, sollte ein dritter Weltkrieg mit schwersten Atomschlägen geführt werden, dann könnte es durchaus sein, dass Gott dann die Entrückung zur Durchführung bringt. Denn das Wort en atomo kann man lesen im Atomzeitalter oder so wie ein bisher für nichts geachtetes Ding eine gewaltige Kraft aufweist, die gezündet in einem Augenblick den Himmel fliegt. So. Wenn nicht, und Gott würde uns noch nach einem dritten Weltkrieg hier lassen, dann hätten wir es sehr schön zuerst, aber dann in kurzen Jahren käme es an uns. Ja. Wenn nach einem dritten Weltkrieg kommt ein Friedensreich unter amerikanischer Weltherrschaft. Ein Friedensreich, das zum Verwechseln sein wird mit den Zuständen vom tausendjährigen Reich. Und da ist dann der Antichrist der das präsentiert, er sei der Christus. Jetzt ist erfüllt, was geschrieben steht. Friede und Sicherheit ist dann ganz sicher und wird proklamiert und durchgeführt. Nur so viel, das war Lukas 13, 32, Markus 13, 35, da kommen wir ja noch zurück, das verschieben wir auch noch etwas später, da habt ihr ja noch Zeit. Markus 14, Vers 1. Es war aber nach zwei Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Was haben wir beim Betrachten der Festordnungen Israels beachtet, gelernt? Dass die erste Festgruppe Passa, Schlachten des Lammes, und ungesäuerte Brote anschließend, das Modell ist für uns. Auch unser Passa Christus ist geschlachtet, so lasst uns als ungesäuerte Brote erfunden werden. Fegt den alten Sauerteig aus, denn ihr seid eine neue Masse, und so weiter. Nicht mit altem Sauerteig oder mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern als ungesäuertes Brot sollen wir vor Gott stehen. Was für Israel Passa, das erste Passa, nämlich Auszug aus der Knechtschaft Ägyptens, Fest und Darstellung des ungesäuerten Brotes betraf oder bedeutete, ist für uns die Entrückung, unser Auszug aus diesem Weltkreis. Als wirklich nun ein Brot Gottes. Wir, die vielen, sind ein Leib Christi, ein Brot Gottes. Ungeheuer. Unser Passa. Hier, nach zwei Tagen, ein Ablauf vom zweiten Tag werden wir gleich sehen. Ich komme noch auf die weitere Nachtwachenordnungen zurück. Das war Lukas 13, 32, unterstreiche ich gerade. Ich komme auch noch mal darauf zurück, das ist ganz gewaltig. Nein, das war Markus 13, 35, ja. Lukas 12, 38. Lukas 12, Vers 38. Ja, das sind auch mit den Nachbarn, da kommen wir halt dran. So. Matthäus 14, 24. Auch wieder Nachtwachen. Ja, das muss man nur noch eine alttestamentliche Stelle beachten. Mache nämlich noch ein. Aha. Schön. Jetzt, ja, ich habe ja da die. Nehmen wir noch die alttestamentliche Stelle, nämlich. Ja. 2. Mose 19, 11 und 15. 2. Mose 19. Mose bekommt von Gott die Orientierung, die Weisung in Bezug auf das Volk. Und sie seien bereit auf den dritten Tag. Wer? Das ganze Haus Israel. Was passiert da? Denn am dritten Tage wird Jehova vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Vers 13, Mitte. Wenn das Lärmhorn, das Jubelhorn, anhaltend ertönt, sollen sie gegen den Berg hinansteigen. Vers 16. Und es geschah am dritten Tage, als es Morgen war, da war Donner und schwere Wolke, und das ganze Volk zitterte. Vers 17. Und Mose führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen. Denken wir daran, jetzt dann, erste dreieinhalb Jahre der letzten 7 Jahre, Mose und Elia, die führen dann das Volk Gott entgegen, als Zeugen im Tempel von Jerusalem, der noch gebaut werden wird in den Friedensjahren. Gott entgegen, und sie stellten sich auf am Fuße des Berges. Und der Posaunenschall wurde 19 fort und fort stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer Stimme. So haben wir vor uns schon hier die prophetische Gesetzesschau, was hier geschrieben steht, hat sich damals buchstäblich erfüllt, dargestellt, als Modell aber für uns, dass wir das Kommende, das was war, ist das was sein wird, haben wir gelernt, und das was geschehen ist, ist das was geschehen wird. Nur ist das was geschehen wird, und wenn es dann gar zum dritten Mal geschehen, zum letzten Mal geschieht, immer maximal, global, universal. Dann kommen wir jetzt zurück auf Nachtwachen. Ist ja allerdings morgen, aber wir dürfen ja den Nachtwachen sogar zuvor kommen. Ja, nochmal jetzt Markus 13, 35. So wachet nun, sagt Jesus seinen Jüngern, denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Und jetzt sonderbarerweise zählt er vier Möglichkeiten auf, Zeitpunkte, an denen er kommen könnte. Wir beachten sie. Wann der Herr des Hauses kommt, bitte. Wann er kommt, hören wir mal gut. Des Abends, erstens, oder um Mitternacht, oder um den Hahnenschrei, oder frühmorgens. Das haben wir gestern gelernt. Eine normale Nacht zerfällt in 1, 2, 3, 4 Nachtwachen. Sonnenuntergang, nachts 9 Uhr, 1000 Jahre, Mitternacht, 2000 Jahre, Hahnenschrei, Sonnenaufgang. Was hat er gesagt? Das prüfen wir. Ob er kommt am Abend. Der Abend ist der Augenblick, die Zeitspanne, gerade nach Sonnenuntergang, nicht? Beginnt der Abend. Das ist der Anfang unseres ersten Jahrtausends. Kam er da wieder? Ja. Ist er endlichen erschienen? Nach seinem Tod und Auferstehung? Nein, nicht nur etlichen, sondern 500 Brüdern auf einmal. Hat mit ihnen gesprochen, gegessen, getrunken, Gemeinschaft gehabt. Als Zeugen für seine Auferstehung. Er kam am Abend. Was für einen Zeitsprung macht der Herr jetzt? Wenn er kommt, am Abend oder wann erst? Um Mitternacht. Was macht er also für einen Zeitspruch vom Anfang des ersten Jahrtausends bis wann? Bis zum Jahr 2000. Hätten wir das oder unsere Geschwister schon vor 1000 Jahren oder mehr so lesen können, das wäre nicht gut gewesen. Das war gut, dass das ihnen verborgen war. Aber ist es gut, dass wir das heute so lesen können? Dann haben wir ja die Quittung hier. Bevor 2000 Jahre abgelaufen sind, zwei Nachtwachen, Mitternacht erreicht ist, komme ich überhaupt nicht. Also was die Spötter heute sagen, die Frommen sind immer noch gleich dumm oder noch dümmer als früher, nicht? 2000 Jahre sind vergangen, und anstatt dass das Evangelium, das Reich Gottes, längst aufgeht,